Wie wir es bereits gehört haben, ist das Thema von heute Morgen Gott in Wüstenzeiten vertrauen. Und beim Nachdenken über den Predigttext von heute Morgen, da ist mir gerade ein Erlebnis von letzten Sonntag in den Sinn gekommen. Ist es nur etwas Kleines und gleich habe ich gemerkt, es passt eigentlich ganz gut. Und zwar haben Jael und ich auf Weihnachten Gutschein geschenkt bekommen für einen Ausflug aufs Jungfrau-Jochhaufen. Und letzten Sonntag war jetzt endlich die Gelegenheit da, dass wir die auch einlösen konnten. Das Wetter war gut und der Terminplan frei. Perfekte Kombination für einen Tagesausflug. Und ja, so haben wir uns riesig gefreut, können aufs Jungfrau-Joch raufzugehen. Und ja, wir haben es genossen. Wir sind vom Lutherbrunnental aus mit der Zahnradbahn raufgefahren, die schöne Aussicht können geniessen. Und dann war es aber so, dass ich eigentlich hätte wollen, bei so einem für eine Station von der Zahnradbahn aussteigen. Dort hat man eigentlich 5 Minuten Halt zum Fotografieren. Und zwar ist die Station im Eiger innen. Und es ist so gemacht, dass dort extra Durchgänge gemacht haben, wo man rausschauen kann von der Station aus und eben wunderschöne Fotos machen. So könnte das dann zum Beispiel aussehen. Und weil andere Züge Verspätung hatten, haben wir dann den Halt nicht machen können. Ich wäre natürlich schon mit der Kamera parat dort gesessen, um möglichst die 5 Minuten voll auszunutzen. Und da ist dann halt nichts draus geworden. Und ja, ich habe gemerkt, auch wenn jetzt das so ein cooler Tagesausflug ist, es hat mich schon ein bisschen genervt. Es hat mich ein bisschen mögen, dass wir jetzt den Halt nicht hatten. Ja, wir sind dann eben weitergefahren und hier oben angekommen. Ja, dort war dann natürlich zuerst wieder alles super gewesen. Wir haben die schöne Aussicht genossen und natürlich auch das ein oder andere Fötterchen können machen dort oben. Und ja, wir sind einfach froh gewesen, so können den Ausflug zu machen und Gottes Schöpfung zu bestaunen. Und gleich habe ich es zwischendurch wieder in den Sinn gekommen. Es wäre jetzt schon schön gewesen, hätten wir dort auch noch den Halt gehabt, hätte ich dort auch noch ein paar schöne Fotos können machen. Aber auf dem Abendweg haben wir dort nicht mehr gehalten. Und ich habe mich dann im Nachhinein so gefragt, ja, auf was richte ich jetzt meinen Blick so am Abend an, wo ich wieder zuhause war? Wollte ich mich jetzt wirklich noch darüber nerven, dass wir jetzt den Halt nicht hatten? Ja, dem nachtrauern oder freue ich mich einfach über das, was wir hatten, dass wir die schöne Aussicht hier oben haben können geniessen. Und habe gemerkt, es ist jetzt nur eine ganz kleine Situation und auch darin zeigt sich einfach, es macht viel aus, auf was dass wir unseren Blick richten, worauf wir den Fokus setzen und ja, was wir präsent haben. Und im Predigttext von heute geht es um das Volk Israel und es geht darum, auf was dass sie geschaut haben oder auf was dass sie eben nicht geschaut haben. Und in der Predigt wird es ja um uns gehen, worauf setzen wir unseren Fokus. Das ist einfach ein kleines Beispiel. Es gibt noch ganz andere Situationen, wo wir ja auch je nachdem wirklich herausgefordert sind, auf was wir den Fokus legen. Aber ich denke, es wird eben auch gerade in Kleinigkeiten durchaus sichtbar oder hat auch dort Auswirkungen. Und ich möchte gerade einsteigen mit dem Predigttext, den miteinander lesen. Ihr werdet ihn auch da vorne sehen. Der steht im 4. Mose 21, Verse 4 bis 9. 4. Mose 21, 4 bis 9. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wie der Herr verheißen hatte. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Der größere Kontext von dem Abschnitt ist, dass das Volk Israel jetzt schon seit 40 Jahren lang unterwegs war durch die Wüste und sie sind in die Richtung vom verheißenen Land unterwegs gewesen. Sie wollten durch Edom durchziehen, aber die Edomiter haben ihnen den Zuzug verweigert. Und die Israeliten mussten darum den Edomiter ausweichen. Und wie ihr hier seht, hat das bedeutet, dass sie nochmal einen grossen Umweg weiterhin durch die Wüste durchmachen mussten. Also sie haben nochmal, ja, wie nochmal einen Niederschlag, einen Rückschlag erlebt. Und in den drei Versen, die gerade vor unserem Textabschnitt stehen, dort wird beschrieben, wie der König von Arad gegen das Volk Israel gekämpft hat und viele Gefangene vom Volk Israel weggeführt hat. Daraufhin haben sich dann die Israeliten an Gott gewendet, sie haben Gott um sein Eingreifen gebeten und Gott hat ihre Gebete auch erhört und hat die Kanaaniter in die Hand gegeben. Ja, Gott hat eingegriffen und hat ihnen einen Sieg über ihre Feinde verschafft. Und beide Umstände die sind typisch für die Situation vom Volk Israel zu dieser Zeit. Einerseits sind sie jetzt eben schon 40 Jahre lang durch die karge Wüste unterwegs gewesen und haben kurz vor dem Ziel nochmal einen Rückschlag erlebt mit dem Umweg, den sie jetzt auf sich nehmen müssen. Und andererseits ist es aber so, dass Gott sie ja die ganze Zeit in dieser Wüste versorgt hat. Und wie wir auch in dieser Situation in den Versen 1 bis 3 gerade vor dem Predigtext sehen, wo er ja, ihnen ihre Feinde in die Hand gegeben hat und ihnen den Sieg verschafft hat. Es ist aber so, dass die Freude vom Volk Israel über den Sieg nicht von langer Dauer war. Es scheint, als hätten sie das ganz schnell schon wieder vergessen gehabt, dass Gott da eingegriffen hat. Verse 4 bis 5, dort haben wir gelesen, dass sie ungeduldig geworden sind und dass sie gegen Gott und gegen den Mose geredet haben. Die Israeliten, sie haben ihren Blick auf ihre Umstände gerichtet. Sie haben auf die Wüste um sich herum geschaut und auf den langen Weg, der noch vor ihnen gelegen ist. Und anstatt, dass sie ja, Gott für seine Versorgung durchs Manna gedankt hätten, haben sie einfach darüber geklagt, dass es in der Wüste weder Brot noch Wasser gibt, haben auf das geschaut, statt auf Gottes Versorgung. Ja, noch mehr, sie haben sich sogar vor dem Manna, wo Gott ihnen geschenkt hat, geekelt. Vorher haben sie Gottes Eingriff im Kampf erlebt, stetig haben sie seine Versorgung erlebt, aber sie haben ihren Blick ja, weggerichtet von Gott auf die Wüste. Und statt dass sie Gott immer wieder neu gedankt hätten oder jetzt auch einfach in dieser Situation sich hilfesuchend an ihn gewendet hätten, haben sie Gott und auch den Diener Mose angeklagt. Sie haben Gott sogar vorgeworfen, hätte sie nur aus Ägypten rausgeführt, damit sie jetzt in der Wüste würden sterben. Und selbstverständlich ist das nicht Gottes Absicht gewesen. Gott hat einen viel besseren Plan gehabt mit dem Volk Israel. Er hat sie ja aus Ägypten befreit, um sie zu seinem Volk zu machen und um sie dann ins verheißene Land zu führen. Und auf dem Weg sind sie ja auch gewesen. Und natürlich ist es nicht Gottes Absicht gewesen, dass er jetzt sein Volk in der Wüste sterben lässt. Und als Reaktion auf die Sünde vom Volk Israel, dass sie gegen Gott geredet haben, hat der Herr eben Seraphschlangen unter das Volk geschickt, eine Schlangenplage. Und die Bezeichnung Seraphschlange, die wird auch mit feurige Schlangen übersetzt und das zeigt, dass es Giftschlangen gewesen sind, die eben dann das Volk gebissen haben. Und so sind viele Israeliten aufgrund von dieser Schlangenplage gestorben. Sie sind gestorben, weil sie gegen Gott und gegen den Mose geredet haben und nicht etwa, weil sie, wie sie behauptet haben, Gott zum Sterben in die Wüste geführt hätte. Gott hätte sie eigentlich ins verheißene Land schicken, begleiten und führen. Nein, der Grund für die Schlangenplage war die Sünde vom Volk Israel. Sie haben daraufhin ihre Sünde erkannt und auch bekannt. Sie sind zu Mose gegangen und haben gesagt, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herr und gegen dich geredet haben. Bitte du den Herr, dass er die Schlange von uns wegnimmt. Sie sind also umgekehrt von ihrer Auflehnung gegen Gott und gegen den Mose und haben sich hilfesuchend an sie gewendet. Sie haben eben ihre Sünde erkannt und sie haben sie auch bekannt. Sie haben es auf den Punkt gebracht, ja, wir haben gesündigt. Und der Mose hat daraufhin für das Volk gebetet. Gott war gnädig und hat dem Mose die Anweisung gegeben, er soll Seraphschlangen machen und die an einem Feldzeichen befestigen. Und Gott hat dem Mose ja verheißen, dass jeder, der gebissen wird und dann die Schlange am Feldzeichen anschaut, dass der wird geheilt werden. Und das ist schon eine merkwürdige Anweisung, die Gott dem Mose da gibt. Also mal ganz logisch betrachtet, wie soll ein Abbild von einer Schlange an einem Stock die ja, gebissenen und vergifteten Israeliten wieder können heilen und gesund machen? Also irgendwie ja, gibt die Anweisung jetzt nicht gerade sofort Sinn, wo Gott da im Mose gibt. Aber wie wir gelesen haben, im Gegensatz zum Volk hat der Mose nicht an Gott gezweifelt, sondern hat darauf vertraut, wenn Gott mir das sagt, dann will ich das auch umsetzen. Er hat so eine Schlange gemacht, eine bronzene Schlange und am Feldzeichen befestigt. Und es ist geschehen, wie Gott verheißen hat. Jeder Israelit, der seinen Blick auf die bronzene Schlange gerichtet hat, der ist geheilt worden und ist nicht an dem Schlangengift gestorben. Dadurch, dass die Israeliten schlecht über Gott geredet haben und seine Macht in Frage gestellt haben, haben sie zum Ausdruck gebracht, dass sie Gott nicht vertrauen. Und jetzt haben sie müssen, um geheilt zu werden, umkehren von dem Weg und haben wieder Gott müssen vertrauen. Und ich kann mir vorstellen, dass es ihren Ohren schon recht blöd tönt hat, dass sie, ja, sie haben gelitten unter dem Gift und sie sollen jetzt so ein Abbild von einer Schlange anschauen, um wieder geheilt zu werden. Und ich glaube, sie sind echt herausgefordert gewesen, um jetzt eben genau das Gegenteil zu machen von dem, was sie vorne gemacht haben. Statt dass sie Gott misstrauen und ihn in Frage stellen, ja, haben sie jetzt mal so darauf vertrauen, dass die Anweisung, auch wenn sie nicht verstanden haben, sie wird gesund machen. Und es war so gewesen, alle, die auf Gott vertraut haben, die Schlange angeschaut haben, an Gottes Macht geglaubt haben, dass er das kann, die sind geheilt worden. Und im Johannesevangelium, im Kapitel 3, Verse 14 bis 15, dort greift Jesus das Ereignis auf. Und zwar ist Jesus dort im Gespräch mit dem Nikodemus und Jesus sagt Folgendes. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Noch vor seinem Tod am Kreuz redet Jesus da bereits davon, dass er erhöht werden wird. Genauso wie der Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Ich glaube, der Nikodemus hat das zu dem Zeitpunkt noch nicht recht verstehen, aber der Empfänger vom Johannesevangelium und auch wir heute, wir können es verstehen, weil wir wissen, dass Jesus erhöht worden ist. Er ist in 3 Schritten erhöht worden. Zuerst bis seinem Tod am Kreuz, dann bei seiner Auferstehung von den Toten und schlussendlich bei seiner Himmelfahrt zur Rechten vom Vater. Ja, Jesus ist erhöht worden, genauso wie der Mose in der Schlange. In der Wüste die Schlange erhöht hat. Und die Israeliten, sie sind ja trotzdem aufgrund von ihrer Sünde von diesen Schlangen gebissen worden. Und wir Menschen, wir sind bildlich gesprochen alle von der Schlange, von der Sünde gebissen worden. Und die Folge davon, die ist der ewige Tod, das heisst die Ewigkeit in Abwesenheit von Gott. Aber für uns gibt es auch eine gute Nachricht, ja noch viel bessere, die beste Nachricht. Wir haben gesehen, dass das Volk Israel seine Sünde bekennt hat und dass Gott einen Weg geschaffen hat, wie sie wieder geheilt werden können. Nämlich durch den Blick auf die Schlange. Und auch du kannst gerettet werden und nach dem Tod die Ewigkeit bei Gott verbringen, ja schon jetzt mit Gott durch das Leben gehen, wenn du deinen Blick auf Jesus richtest. Im Glauben auf Jesus schaust und dein Leben Jesus anvertraust. Genauso wie die Schlange Gottes Weg, die eherne Schlange Gottes Weg ist, um die Israeliten zu heilen, so ist Jesus Gottes Weg, damit wir Menschen wieder versöhnt sein mit ihm. Ja, Jesus Christus, er war ohne jegliche Sünde. Er war absolut schuldlos und Jesus, er hätte niemals mit dem Tod am Kreuz bestraft werden. Und trotzdem ist er am Kreuz für uns gestorben. Ja, er hat die Strafe getragen, die wir eigentlich verdient hätten. Genauso wie die Schlange der Weg ist für die Israeliten, so ist Jesus der Weg für jeden Sünder, der zu ihm umkehrt. Und wer Jesus glaubt, der am Kreuz für die Schuld von allen Menschen gestorben ist und unsere Sünde auf sich genommen hat, der hat das ewige Leben. Jetzt ist es aber so, dass wir Menschen viel Ähnlichkeit haben mit den Israeliten in dieser Situation. Auch wir blicken eben oft nicht auf Gott. Und es gibt viele Menschen, die Gott ignorieren, die an ihm zweifeln oder die sogar Gottes Existenz infrage stellen. Und wenn wir unser Leben im Alleingang ohne Gott leben, dann verfehlen wir das Ziel, für das er uns eigentlich geschaffen hat, nämlich für die Gemeinschaft mit ihm, ja für die Beziehung zu ihm. Er hat jeden Mensch ausnahmslos wollen und aus Liebe erschaffen. Jeder einzelne Mensch. Und das für Gemeinschaft mit ihm. Und wenn wir Menschen ohne Gott leben, dann verfehlen wir das Ziel, das er uns dafür geschaffen hat und sind auch gar nicht fähig, ein Leben zu leben, das ihn ehrt. Wenn wir uns aber Gott zuwenden und auf Jesus schauen, der am Kreuz für uns gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist und uns zu ihm bekehren, dann nimmt er uns an, dann vergibt er uns alles, was trennend ist zwischen Gott und uns und die Beziehung ist wieder möglich. Ja, Gott nennt uns dann sogar seine Kinder. Und das ist grossartig, das ist das Evangelium, die beste Botschaft, die es gibt. Und es ist doch gut, wenn wir das immer wieder hören, uns immer wieder daran erinnern, auch als Christen, was Jesus für uns tun hat, was eigentlich das Fundament ist von unserem Glauben, von unserem Leben. Und ich werde dir vorstellen, wie denkst du über Jesus? Glaubst du, dass er Gottes Sohn ist und dass er auch für alle deine Schuld am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, dass er sein Leben angegeben hat für dich? Und hast du einen Punkt in deinem Leben, wo du weißt, dort habe ich Jesus gebeten, dass er mein Herr und Retter soll sein und habe mein Leben anvertraut? Und wenn du jetzt da bist und mehr über Jesus willst wissen, was er für dich tun hat, oder du dich auch die Frage stellst, ja, wie mache ich denn da, wie vertraue ich Jesus mein Leben an? Dann möchte ich dich einladen, um einfach nach dem Gottesdienst auf mich zuzukommen. Nimm mir sehr gerne Zeit für dich und auch deine Fragen. Wir haben jetzt gerade den Bezug angeschaut von den Ereignissen, die wir im 4. Mose lesen, dazu, wie jemand kann gerettet werden, wie bei Jesus, das er auch im Neuen Testament wiederum aufgegriffen hat. Die Ereignisse haben aber auch einen Bezug dazu, wie Gerettete, also wie Christen, sollen leben. Und das werden wir jetzt genauer anschauen. Und zwar ist es so, also, dass auch der Paulus die Geschichte in einem Brief aufgreift, und zwar im 1. Korintherbrief. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 9. Dort schreibt er: Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Wir sehen, der Paulus wählt das Wort versuchen dafür, dass die Israeliten gegen Gott geredet haben und nicht auf Gott vertraut haben. Und sinngemäßere Übersetzungen übersetzen das Versuchen mit auf Probe stellen oder mit herausfordern. Die Israeliten, sie haben Gottes Macht nicht anerkannt und haben auch Gottes Heilswille nicht ernst genommen. Weil Gottes erklärter Heilswille war ja eben gewesen, und das haben sie auch gewusst, dass er sie aus Ägypten befreit hat, um sie zu seinem Volk zu machen und um sie ins verheißene Land zu führen. Aber sie haben Gott herausgefordert, weil sie nicht auf ihn vertraut haben. Und auch im Psalm 78, dort wird das Wort Versuchen gewählt, um die Sünde vom Volk Israel zu beschreiben. Psalm 78, Vers 18 bis 19. Dort steht: Und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihr Gelüste. Und sie redeten gegen Gott und sprachen: Kann Gott uns wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Das Volk Israel hat Gott versucht, respektive Gott herausgefordert. Sie haben seine Fähigkeit und seinen Willen bezweifelt, dass er sie auch in einer kargen Wüste kann und wird versorgen. Und wie ich schon erwähnt habe, sind sie auch einfach undankbar gewesen, weil sie das Manna, womit er sie ja versorgt hat, als eklige Speise bezeichnet haben. Ja, sie haben sich davon geekelt. Ja, sie haben Gottes Eingreifen schon sehr oft erlebt und trotzdem in dieser Situation nicht mit Gottes Eingreifen gerechnet. Und ich glaube, dass auch wir, ich bin überzeugt, auch wir erleben Gottes Eingreifen in unserem Leben immer wieder. Und doch passiert es auch uns in Herausforderungen, dass wir Gott mal aus den Augen verlieren oder unseren Blick eben doch einfach in der Herausforderung drin, einfach nur noch die Herausforderung vor Augen hat. Ich glaube, ja, die allermeisten werden so eine Situation kennen, wo man einfach so Schwierigkeiten erlebt, dass das einfach das ist, was irgendwie, ja, uns völlig einnimmt, wo alles andere an Gewichtung verliert. Und gleich Ja, gibt es auch in unserem Leben immer wieder Situationen, wenn man uns die Frage führt, wo wir merken, da hat Gott sehr wohl auch schon eingegriffen. Und wir dürfen wissen, jeden Tag ist er da. Er ist mit uns und er umgibt uns mit seiner Liebe. Darum lasst uns die Warnung von Paulus auch für uns persönlich ernst nehmen und lasst uns Jesus nicht versuchen. Denn genau wie das Volk Israel, ja, erleben auch wir immer wieder schwierige Situationen. Und auch Christen bleiben von herausfordernden Situationen leider nicht verschont. Das ist so. Auch Krankheiten, auch Trauer, Herausforderungen, das betrifft auch uns Christen. Und wir Christen dürfen aber wissen, wir haben die feste Zusage, dass wir, egal in welcher Situation dass wir sind, dass wir nicht allein drin sind, sondern dass Gott, der Allmächtige, uns beisteht. Gott lässt uns in Schwierigkeiten nicht allein. Nein, er lässt uns nie allein. Und genauso wie er die Israeliten in der Wüste das Manna gegeben hat, so gibt er auch uns unser tägliches Brot und umgibt uns jeden Tag mit seiner Gegenwart. Und das eben gerade besonders und auch in Wüsten und Durchzeiten. Es kann uns aber passieren, dass wir unseren Blick auf das, nicht auf das wenden, was wir haben und womit Gott uns versorgt, sondern eben, dass wir auf die schwierigen Umstände um uns herum schauen, ja, dass wir einfach nur noch die Schwierigkeiten vor Augen haben. Und dass wir Gottes Liebe und Gegenwart übersehen, so wie die Israeliten das Manna übersehen haben, wo er sie jeden Tag damit versorgt hat. Und sie haben das nicht mehr als Geschenk Gottes angeschaut gehabt. Und es kann auch uns passieren, dass wir Gott im Angesicht von Schwierigkeit, von Leid oder von Krankheit herausfordern, wenn wir ihm nicht vertrauen. Oder wenn wir seine Güte oder auch seine Allmacht in solchen Situationen in Frage stellen. Wir fordern Gott raus, wenn wir ihm nicht vertrauen. Und ich glaube, dass uns das nicht nur einfach passieren könnte, sondern dass es Situationen gibt, wo uns das passiert. Und mir ist gerade eine aktuelle Situation ja, in meinem Leben in den Sinn gekommen, wo ich mich auch dabei ertappt habe, dass mir das passiert ist. Und zwar bin ich zivilschutzpflichtig und komme darum jedes Jahr ein Aufgebot über für 2-3 Wochen Dienst und dem muss ich ja Folge leisten. Das ist keine Option, das ist eine Pflicht. Als ich noch Konstrukteur war, da war das überhaupt kein Problem, statt dass ich am Arbeitsplatz war, war ich dann halt im Zivilschutz. Jetzt im Theologiestudium ist die Situation ein bisschen anders, da kann ich nicht einfach mal 1-2 Wochen fehlen. Und dann war es so, dass laut dem Aufgebot, dass ich eine Woche den Frühling in WK und 2 Wochen im Dezember. Und alle 3 Wochen mitten in der Prüfungszeit, gerade wirklich der ungünstigste Zeitpunkt. Ich habe Gott gebeten, dass es doch da eine Lösung geben möchte. Ich habe ein Gesuch geschrieben und die 2 Wochen im Dezember, Vollwertprüfungen, die sind einfach ersatzlos gestrichen worden. Ich habe eine mega Gebetserhörung davon erleben. Einfach ein Stein weniger auf dem Herz. Und der Dienst im Frühling, der ist aber nicht gestrichen worden. Das Gesuch ist nicht bewilligt worden. Und der Kommandant hat dann gemeint, ja, es könnte echt schwierig werden, weil er ist halt auch verpflichtet. Der muss mich ja irgendwann mal zum Dienst aufbieten. Und ja, ich habe mich dann dabei ertappt, wie ich in dieser Situation Gott herausgefordert habe. Ich habe gedacht, das kann es jetzt aber nicht sein. Jetzt studiere ich hier oben Theologie auf dem Beatenberg und investiere die Zeit. Und jetzt kommt einfach so ein Dienst, den ich Folge leisten muss, der mitten in die Prüfungen hineinfällt. Und ja, in dieser Woche im Frühling, dort hatte ich mehrere Prüfungen, gehabt, wo der Zivilschutzdienst angesetzt war und auch so ein paar Lektionen, wo du die Anwesenheitspflicht hast, wo du einfach wirklich zwingend musst vor Ort sein. Und ja, habe ich gewusst, was mache ich jetzt? Also klar, ich habe dann nochmal angerufen und gesagt, also ich muss dort einfach im Studium sein, ich kann dort nicht fehlen. Und habe gemerkt, ja, der Kommandant hat schon auch ein bisschen Verständnis, aber hat mir jetzt auch nicht gerade können sagen, ja, das Problem ist gelöst. Und habe mich wirklich gefragt, was mache ich jetzt, wenn das Gesuch nicht doch noch bewilligt wird, weil einfach darüber hinwegsetzen und nicht einrücken kann ich auch nicht. Mache ich mir strafbar, keine Option. Beim Anwesenheitspflichtsunterricht fehlen auch keine Option. Und habe auch ein bisschen mit Gott gerungen, warum das er das Problem nicht einfach schon aus der Welt geschafft hat. Und dann weiterhin gebetet. Und Gott sei Dank, ja, habe ich dann aber auch eine Gebetserhörung erleben in dieser Hinsicht und ist das Gesuch noch bewilligt worden. Und ich habe dann bloß einen Tag einrücken statt der ganzen Woche und habe einen Pflichtanwesenheitsunterricht besuchen können. Und die eine Prüfung, die ich nicht schreiben konnte, habe ich dann einfach die Woche darauf nachschreiben können. Und ich habe einfach gemerkt, so, mir ist bewusst geworden, dass in dieser Situation, auch wenn es dir etwas Riesiges ist, dass ich einfach Mühe gehabt habe damit, dass jetzt Gott da nicht gerade sofort eingegriffen hat und ich so lange die Ungewissheit hatte, ja, greift er noch ein, was mache ich, wenn nicht? Und schlussendlich ja, habe ich sogar den Tag im Zivilschutz als angenehm und nicht als zusätzliche Belastung erleben. Ja, ich bin überzeugt, dass Gott, genauso wie mich in dieser Situation, wo ich gewusst habe, was mache ich jetzt, nicht allein gelassen hat, so lässt er uns nie allein, egal was für eine Situation, dass wir durchstehen müssen. Gott hat uns sein Wort, die Bibel, an die Hand gegeben, wo wir seinen Plan für unser Leben, seine Absichten und seine Macht können erfahren, können darin lesen, wie Gott ist und wer Gott ist. Und da hat er uns wirklich ein sehr, sehr kräftiges Werkzeug an die Hand gegeben, wo wir immer wieder die Kraft daraus schöpfen dürfen. Und zum anderen hat Gott uns auch seinen Heiligen Geist geschenkt. Jeder Christ hineingelegt und der Heilige Geist, er tut uns immer wieder Gottes Liebe ja wirklich in uns einlegen, er stärkt uns und er tröstet uns. Und in der Bibel, da lesen wir von Gottes Allmacht, wie er Geschichte schreibt mit uns Menschen, wie er übernatürlich eingreift. Und ja, darf einfach sehen, er kann wirklich alles, ihm ist nichts unmöglich. Und es ist auch mega tröstend, dass wir einfach wissen dürfen, wir müssen nicht selber mit unseren Schwierigkeiten, mit Herausforderungen klarkommen. Wir müssen nicht alles aus uns selber raus irgendwie können lösen, sondern wir dürfen wissen, wir dürfen Gott um Hilfe bitten und er will uns gerne helfen. Wir dürfen wissen, ihm ist alle Kraft, auch wenn uns nicht auslangt. Und Gott wünscht sich sogar, ja, dass wir all unser Leid, all unsere Sorgen vor ihn bringen. Auch wenn wir zweifeln, auch wenn wir merken, wir sind schwach, Gott wünscht sich, dass wir ihm das einfach sagen. Und statt dass wir uns auf unsere Umstände um uns herum fokussieren, auf die Schwierigkeiten und da dürfen wir vielleicht ja sogar Gottes Güte oder Macht zweifeln, da lässt Gott uns ein, dass wir mittendrin in den Schwierigkeiten, mittendrin ihm unser Leid klagen. Und statt dass wir Gott versuchen, wenn wir an ihm zweifeln, sollen wir uns im Gebet an ihn wenden und ihn bitten, dass er uns auch hilft, nicht zu zweifeln, wenn wir Situationen erleben, die uns dazu führen, dass wir merken, ich habe Mühe mit Zweifeln. Dann dürfen wir das Gott auch ganz offen und ehrlich sagen. Er kann gut damit umgehen, am besten einfach ehrlich zu Gott kommen und sagen, ja, da habe ich wirklich Mühe. Ich brauche deine Hilfe, auch zum nicht zweifeln, zum Glauben. Und ja, statt dass wir Gott in solchen Situationen anklagen, sollen wir ihm unsere Sorgen klagen. Ganz offen und ehrlich. Er kann auch mal mit einem härteren Wort umgehen. Aber wichtig ist, dass wir zu ihm gehen und dass wir uns Gott mitteilen. Im 1. Petrus 5,7, dort steht ein cooler Vers. Dort steht, all eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle unsere Sorgen auf Gott zu werfen, das bedeutet, dass wir eben Gott unser Leid klagen. Das bedeutet, dass wir Gott um sein Eingreifen bitten. Und das bedeutet auch, dass wir im Vertrauen auf Gott von ihm unsere Hilfe erwarten. Und das, statt dass wir schlecht über Gott reden, so wie es die Israeliten hier in der Wüste hier haben, so lädt Gott uns ein, fordert uns sogar auf dazu, mit ihm zu reden. Und ich glaube, es ist wirklich ein Privileg, dass wir direkt mit Gott reden dürfen. Es ist so gewesen, dass die Israeliten dort mal ja zu Mose gegangen sind und sie haben Mose gebeten, dass er doch für sie möge zu Gott beten. Und aber wir dürfen durch Jesus das Privileg haben, dass wir direkt mit Gott reden dürfen. Wir dürfen Gott sogar mit Vater ansprechen und er ist wirklich unser guter Vater. Darum lasst uns das auch machen. Lasst uns unseren Blick auf ihn richten und auf seine Macht vertrauen und ihn um sein Eingreifen bitten. Ich habe das jetzt ganz praktisch ausgesehen, wenn man eben ja, in einer schwierigen Situation drin ist. Ich möchte euch gerne dazu ein Beispiel, ja, ein Erlebnis aus meinem Leben erzählen. Ich habe eine chronische Darmerkrankung und bin darum vor 3 bis 4 Jahren ja, immer wieder krank gewesen, habe mich immer wieder schlecht gefühlt, bin wirklich schlecht gegangen, habe mich einfach in die Notaufnahme, weil ich einfach so starke Bauchschmerzen hatte. Und ja, medizinisch gesehen haben sie dann gesagt, eben, es ist eine chronische Krankheit. Mega lange habe ich mal gar nicht gewusst, was ich habe. Ich habe gewusst, irgendetwas ist einfach nicht gut, aber was ich habe, haben sie zuerst lange mal nicht herausgefunden. Dann haben sie eben gesagt, ja, es ist eine chronische Krankheit, medizinisch gesehen nicht heilbar. Und auch und so ist einfach Krankheitsschübe zu vermeiden und so dazu beizutragen, dass der Krankheitsverlauf nicht schlimmer wird. Der Einfluss, den ich darauf habe, ist aber, so finde ich zumindest jetzt nicht riesig. Ich muss einfach täglich daran denken, meine Medikamente zu nehmen und ich sollte Stress vermeiden. Und Vor 3 bis 4 Jahren habe ich mich oft gefragt, respektive ich habe Gott auch gefragt, wieso ich. Ja, warum gerade ich? Ich bin doch noch so jung, das haben mir auch die Ärzte gesagt, also dass sie schon wieder da sind mit ihrem Alter, das sollte eigentlich nicht sein. Ja, und ich habe Gott gefragt, wieso? Aber ich habe in dieser Situation auf diese Frage keine Antwort bekommen. Aber mit Gottes Hilfe, aufgrund von meinem Glauben, habe ich einfach auf ihn vertrauen. Ich habe aufgrund von der Bibel gewusst, Gott hat einen guten Plan mit meinem Leben. Ich habe gewusst, Gott ist gut, er meint es gut. Und auch wenn ich jetzt da gerade keine Antwort darauf bekommen habe, habe ich einfach mit seiner Hilfe auch, ja, dürfen da auch in dieser Situation auf ihn vertrauen. Ich habe mich daran gehalten, Gott ist gut und er hat gute Gedanken und gute Pläne mit meinem Leben. Und ja, das ist die Wahrheit, das habe ich mir auch zugesagt. Und egal, ob ich oder ihr das gerade fühlt in einer Situation, es ist genauso wahr. Gottes Wort ist nicht abhängig, ob man es gerade fühlt oder nicht. Wir dürfen es uns auch einfach zusprechen, wenn es uns gerade echt nicht danach ist, gefühlsmässig. Aber wir dürfen wissen, Gott ist gut und er meint es gut. Und ich habe in dieser Situation ja, für Heilung gebetet, auch andere haben gebetet, beten auch heute noch. Und ich habe zwar keine vollständige Heilung erlebt, aber ich durfte merken, wie Gott mir einerseits einfach drin geholfen hat und andererseits auch, ja, wie es mit dem Medikament sich das Ganze gut hat in den Griff bekommen hat, die Schübe auch weniger geworden sind und dann auch lange gar kein Schub mehr da war. Und ja, ich war Gott mega dankbar da drin und gleich haben mich auch Sorgen beschäftigt im Zusammenhang mit der Krankheit. Und ich kann mich gut an so eine Situation erinnern. Ich glaube, ich war im Auto unterwegs gewesen, wo mir einfach wieder so Sorgen bedrückt haben, ja, was ist, wenn jetzt wieder ein Schub kommt? Ja, was ist, wenn es schlimmer wird? Ich habe natürlich auch gegoogelt, das ist nicht immer die beste Idee. Ja, und auch gewusst, wie so ein Krankheitsverlauf kann sein und wie einschränkend dass das auch kann sein. Und bei dem Sorgen machen, darüber nachdenken, ist mir eine Frage in den Sinn gekommen. Und ich habe mich gefragt, was ist mir das Wichtigste? Was ist mir das Wichtigste? Ist es Gott und meine Beziehung zu ihm oder ist es meine Gesundheit und mache ich meine Beziehung zu Gott abhängig von meiner Gesundheit? Und ich kann mich gut erinnern, wie ich gerade in dieser Situation dann ja, einfach ins Gebet gegangen bin. Ich habe zu Gott gebetet und ich habe Gott gesagt, dass ich auf ihn vertraue, dass ich mein Leben mit ihm leben will, dass er Herr ist in meinem Leben und dass unabhängig davon, ob er mich heilt oder nicht, dass einfach die Beziehung zu ihm mir das Wichtigste ist. Ein aber gleichzeitig auch darum bittet, wiederum, dass er mich doch auch heilen möge. Und ja, das Gebet, die Entscheidung hat mir enorm geholfen, weil auch nachher sind wieder Sorgen gekommen, ich habe mir Gedanken gemacht über die Zukunft, aber ich habe einfach an das Gebet gedacht und mich daran erinnert, das steht wie drüber. Ich weiß, Gott liebt mich, ich weiß, er ist mein Herr und mit ihm, ja, wenn ich mit ihm durchs Leben gehe, dann hat er es in der Hand und ich muss mich nicht schon jetzt sorgen, was mal in Zukunft wird kommen. Und was meine Zukunftspläne anbelangt, ja, so ist es ja mein Wunsch, Pastor zu werden. Und der Wunsch, der passt jetzt nicht wirklich mit dem ärztlichen Rat überein, Stress zu vermeiden, weil ich habe noch keinen Pastor kennengelernt, der mir gesagt hat, dass der Pastorenberuf nicht stressig sei. Und gleich darf ich einfach erleben, wie ich auch da drin darf auf Gott vertrauen. Und ich weiß, wenn er will, dass ich Pastor werde, dann wird er entweder schauen, dass er mir Kraft gibt dazu, dass das funktioniert, dass mit dem Krankheitsverlauf funktioniert. Oder er wird sonst einen Weg finden, wie es trotz Krankheit auch wird funktionieren. Und ich bin Gott auch einfach mega dankbar, dass ich jetzt schon seit 1,5 Jahren lang keinen Schub mehr hatte. Und ja, es mir so gesehen wirklich gut gehen und auch Medikamente keine Nebenwirkungen verursachen. Ich möchte euch heute Morgen die Frage stellen, wie gehst du persönlich mit Wüstenzeiten um? Wie gehst du mit Krankheiten, mit Leid, mit schwierigen Situationen, wo du nicht recht weißt, wie geht es weiter? Vielleicht auch schwierige Entscheidungen, die auch eine Belastung darstellen können. Wie gehst du mit denen um? Und ja, ich möchte Mut machen, die Frage vielleicht gerade auch mitzunehmen, auch in die nächste Woche darüber nachzudenken, was ist dein Umgang in Wüstenzeiten? Und die Israeliten, ja, dabei kann man wirklich sagen, wie wir es auch vorhin schon gehört haben, sie haben wirklich eine Wüstenzeit erlebt. Sie sind mitten in dieser trockenen Wüste gewesen. Sie haben um sich herum nur Wüste gesehen. Und haben jetzt in der Nähe vom Ziel nochmal einen Umweg machen müssen. Und ich glaube, viele von uns haben erlebt und erleben auch noch die Corona-Zeit als eine Wüstenzeit, wo ja vieles anders ist als noch vor Corona, wo unsere Freiheit eine Zeit lang wirklich sehr, sehr stark eingeschränkt worden eingeschränkt war und jetzt Gott sei Dank wieder mehr auch Freiheiten haben und wir wollen dankbar sein. Und gleich schauen wir irgendwie noch zurück und merken, ja, es war schon wirklich eine verrückte Zeit gewesen. Jetzt auch im vergangenen Jahr, wo vieles eben anders war. Ja, ich denke, fast jeder von uns kennt auch jemanden in seinem Umfeld, der einen schweren Verlauf hatte von einer Corona-Erkrankung oder der sogar gestorben ist. Ich denke, ja, die Corona-Zeit hat auch viel Leid mit sich gebracht. Und es gibt auch viele, die sich Sorgen machen oder gemacht haben über die Zukunft. Gerade auch Selbstständige oder Leute, die in der Gastro arbeiten, die ja, um ihre Existenz bangt haben, nicht recht gewusst haben, wie geht es weiter, was bringt denn die Zukunft, wo rechte finanzielle Einbußen erlebt haben. Wie gehen wir mit dieser Wüstenzeit um? Vertrauen wir Gott auch in Wüstenzeiten? Erleben wir vielleicht, dass uns unsere Sorgen probieren wegzuziehen von Gott? Oder bringen wir einfach all unsere Sorgen wirklich zu Gott und suchen gerade in der Schwierigkeit seine Nähe? Das ist mir ganz wichtig, es geht mir überhaupt nicht darum, zum Leid, Sorgen irgendwie klein zu reden oder sie gar zu verleugnen. Das ist nicht das Ziel, das führt auch nicht zum Ziel. Sondern was das Ziel ist, das ist, dass wir uns einfach die Grösse von Gott, seine Liebe und seine Gnade, seine Allmacht und auch seine Treue vor Augen führen. Und das können wir auch ohne, dass wir jetzt unsere Probleme irgendwie würden verleugnen. Auf keinen Fall, wir dürfen sie auch ganz offen und direkt ansprechen und Gott unser Leid eben gerade klagen. Die Frage richtest du, wenn du Schwierigkeiten erlebst, dein Augenmerk vor allem auf die Umstände und kennst das, dass du manchmal ja, Gott dabei ein bisschen aus den Augen verlierst? Oder richtest du deinen Blick eben auf zu Gott und bringst all dein Leid und deine Sorgen zu Gott? Denkst über seine Liebe für dein Leben nach und was er bereit war, alles zu geben und selber Leiden auf sich zu nehmen für dich, wo Jesus am Kreuz für dich gestorben ist? Und bringst du deine Umstände und deine Sorgen und dein Leid im Gebet ganz ehrlich zu Gott? Es ist so, dass Gott unsere Umstände nicht immer sofort verändert und auch nicht immer genauso, wie wir uns das jetzt vorstellen. Aber ich bin überzeugt, wenn wir uns nicht von Gott abwenden, sondern eben ganz bewusst uns ihm zuwenden und ihm unser Leid klagen und ihn um Hilfe bittet, dann hört er uns und er wird uns auch antworten. Er steht uns bei und Gott geht mit uns zusammen durch die schwierigen Situationen durch. Er ist mit uns. Und manchmal, ja, da greift er auch wirklich übernatürlich ein und wir dürfen erleben, wie er eingreift in Art und Weise, wie wir es noch nicht einmal für möglich gehalten hätten. Lasst uns darum einander immer wieder ermutigen, dran zu bleiben und an Gott festzuheben und auf Jesus zu schauen. Es tut so gut, wenn wir darüber nachdenken, was Jesus für uns alles auf sich genommen hat. Dass er bereit war, alles zu geben für uns. Das hilft uns auch, unseren Fokus auf Gott zu richten, wenn wir uns immer wieder an das Evangelium erinnern. Darum lasst das auch gegenseitig uns machen und einander immer wieder an die gute Botschaft erinnern. Und ja, lasst uns unsere Nöte und Sorgen wirklich vor Gott bringen und ihn um sein Eingreifen bitten. Und wir dürfen Gott auch um Demut bitten, wenn wir seine Wege nicht verstehen. Wir dürfen ihn auch darum bitten, dass er unseren Glauben und unser Vertrauen auf ihn stärkt, wenn wir merken, dass es uns gerade aus uns selber heraus schwierig fällt. Weil ja, der christliche Glaube bedeutet eben gerade nicht, dass wir es aus uns selber heraus arbeiten müssen, sondern dass wir erkennen, wir brauchen Gottes Hilfe und dass wir mit dieser Erkenntnis zu ihm gehen und ihn um sein Eingreifen bitten. Darum lasst uns Gott ja, in Wüstenzeiten vertrauen. Und ich will gerade jetzt mit uns zusammen auch dafür beten. Vater im Himmel, ich danke dir, bist du Gott, ich danke, bist du gut, bist du allmächtig und hast du alles in deiner Hand. Ich danke dir, hast du uns dein Wort geschenkt und dürfen wir darin erkennen, wer du bist und wie du wirkst. Und dürfen wir es einfach auch als Liebesbrief von dir an uns sehen. Ich danke dir, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast und Jesus, ich danke dir, hast du den Tod am Kreuz auf dich genommen für uns und bist du unseren Weg zum Vater, wo wir einfach annehmen dürfen. Wir dürfen vor dich kommen und erkennen, wir brauchen dich und wir nehmen das Geschenk dankbar an. Vertrauen dir unser Leben an. Ich danke dir, dürfen wir das tun. Danke, bist du unseren Weg, Jesus. Und bist du auch unseren Weg und mit uns auf dem Weg, gerade auch, wenn wir Schwierigkeiten erleben. Gerade auch, wenn wir einfach vereinnahmt werden von Situationen, die wir nicht verstehen, die einfach plötzlich ins Leben treten und wir um uns sind und wir einfach plötzlich damit konfrontiert sind, so dürfen wir wissen, du weißt es und wir sind nicht allein, du bist mit uns, dürfen dir einfach offen und ehrlich das Leid klagen. Und ich will dich bitten für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist oder auch per Livestream zuschaut, dass du jedem Einzelnen auch dabei hilfst, den Schritt auf dich zu machen, ganz ehrlich vor dich zu kommen und dich um dein Eingreifen zu bitten. Dass wir formulieren dürfen, wenn es uns schwerfällt, dich zu verstehen. Wenn es uns schwerfällt, auf dich zu vertrauen. Dass wir einfach vor dich kommen dürfen. Dass du uns wirklich zu dir ziehst. Und ich danke dir für deinen Geist, den du uns geleitet hast. Und bitte dich auch, dass du mit deinem Geist in uns wirkst und eine Sehne in uns schenkst, dass du uns zu dir zieht, gerade in den Schwierigkeiten. Dass du uns hilfst, unseren Blick auf dich zu richten, auf dich zu vertrauen und dass du auch eingreifst. Du weißt, jeder Einzelne, der da ist, der auch Schwierigkeiten erlebt, Herausforderungen erlebt, Leid erlebt und ich bitte dich, dass du dort genau drin hineinwirkst und kommst mit deinem Trost. Dass du uns tröstest und uns stärkst und gerade denen, die Leid erleben, ja wirklich spürbar nahe bist und ihnen hilfst. Danke, haben wir deine Zusage und dürfen wir wissen, du bist mit uns. Amen.